Solele, nach dem Coach Talk in der letzten Woche werden wir uns jetzt dem Hauptthema der eigentlichen Folge 77, in dem Fall dann 78, beschäftigen, nämlich wie dein visuelles System, also deine Augen, deine Beinarbeit beeinflussen. Und im ersten Moment würde man sagen, was haben die Augen mit den Beinen zu tun? Aber spätestens nach der Podcast-Folge wirst du feststellen, eine ganze Menge, und dementsprechend lässt sich auch eine ganze Menge trainieren, aufarbeiten, ob es um Präzision von Bewegung geht, ob es um Bewegungseinschränkungen, was die Hüfte angeht, das Knie angeht, das Sprunggelenk angeht, oder ob du einfach für dich sagst, die Bewegung muss in gewissen, ja, Abständen oder in gewissen Formen und in gewissen Abläufen, so trifft es besser, viel geschmeidiger laufen, es darf sich nicht blockiert anfühlen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie die Beine einem manchmal einen Strich durch die Rechnung machen. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir mit diesem Thema jetzt in die neue Folge reinstarten. Ich werde dir in den nächsten Folgen, ich weiß noch nicht genau in welcher, falls es dich interessiert, auch ein kurzes OP-Update geben. Aber jetzt sitze ich hier gerade noch unoperiert und das macht an der Stelle noch gar keinen Sinn, das zu tun. Aber im Laufe der nächsten Wochen gebe ich dir so ein kleines, aber feines Update, wie es dann bei mir ist. Ob du willst oder nicht, du bekommst es auf jeden Fall zu hören. So, schnall dich an, wir gehen in die neue Folge. Let's go! Dass ich mir mal wieder die Augen für eine neue Podcast-Folge ausgesucht habe, freut mich irgendwie selber, obwohl ich die Themen der Podcast-Folgen ja auch selber festlege. Da redet mir ja keiner rein, sondern ich kann ja entscheiden, wann ich welche Podcast-Folge aufnehme, hochlade, was ich dazu sage. Aber ich habe dann letzte Woche schon so gedacht, boah, hey, da freue ich mich drauf, über das Thema zu sprechen. Liegt aber auch daran, weil ich sehr gerne über die Augen spreche. Weil die Augen unser größtes inputgebende System, so in der Reihenfolge ist, und wir über die Augen mehr machen können als nur zu sehen, also nur klar und deutlich zu sehen, nur die Fähigkeit zu besitzen, ein gutes peripheres Sichtfeld zu haben, nur die Fähigkeit zu besitzen oder unter anderem die Fähigkeit zu besitzen, mit unseren Augen dann gewissen Gegenständen zu folgen oder Blicksprünge zu machen, ne? Wenn man irgendwie vom Laptop zum Fernseher oder zum Hund oder zum Getränk oder zum Ehemann, Ehefrau in der Küche oder wo auch immer springt, da gibt es ja noch wesentlich mehr und wesentlich mehr Verschaltungen unseres visuellen Systems als das, was teilweise an der Oberfläche sichtbar ist und was so auch wirklich schwer darzustellen ist. Also ich habe mir gerade überlegt, wie so ein Instagram-Post dazu aussehen könnte. Und also das wäre nicht ganz so einfach, dann beispielsweise den Okzipitallappen darzustellen oder den Parietallappen, wo gewisse Bahnen für die visuelle Verarbeitung langlaufen, die Wo-Bahn zum Beispiel, ne? Wo ist das Objekt? Ich muss ja nicht nur erkennen, was es ist, ne? Die Was-Bahn, sondern auch, wo es ist. Und das dann in einem Instagram-Post irgendwie darzustellen, ohne so eine, ich will nicht sagen langweilige Slide, weil die mache ich ja auch, weil ich die auch ganz cool finde persönlich und die werden auch ziemlich oft abgespeichert, was mich sehr freut. Wäre das so eine Sache, da ja, bin ich froh, dass ich den Podcast habe und mit dir so darüber sprechen kann, weil es wirklich nicht einfach ist. Und ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei vielen Leuten bei Instagram so gering ist, dass sich keiner irgendwie angucken würde, hey, wo ist denn da Aktivierung und, und. Vielleicht schon der ein oder andere, vielleicht gehörst du ja auch dazu, aber das wäre schon intensiv und ich weiß nicht, ob das so gut ankommen würde. Wobei mir das ja theoretisch auch egal sein könnte. Ich muss mal überlegen, ob ich dazu was mache und wie sich das dann dementsprechend umsetzen lässt. Aber dafür haben wir ja den Podcast. Da kann ich ja losquatschen, mit dir darüber sprechen und dir dann auf diese Art und Weise, auf die auditive Art und Weise versuchen kann, das Thema so optimal wie möglich rüberzubringen. Und ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir müssen heute so ein paar Differenzierungen machen. Wir müssen uns zum einen angucken, welche Fähigkeiten haben die Augen per se und welche neuronalen Aufgaben haben visuelle Informationen? Also wo werden Informationen verarbeitet? Was spielt da eine Rolle? Wer spielt da eine Rolle? Weil es geht ja nicht nur um das Sehen an sich. Es gibt in der Neuroathletik so einen schicken Spruch: Die Augen schauen und das Gehirn sieht. Es ist ja erstmal nur Reizaufnahme über die Netzhaut, dann irgendwann über den Nervus opticus, den optischen Nerv, und dann geht es ja weiter. Also dein Gehirn erzeugt ja Bilder. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Bild direkt auf der Netzhaut schon entsteht, sondern da werden ja gewisse Arbeitsprozesse in Gang gesetzt, dass du das siehst, was du siehst oder vielleicht auch nicht siehst. Und auf der einen Seite haben wir die Fähigkeiten der Augen, beispielsweise scharf zu sehen. Und es gibt in meiner Neurotestung teilweise auch Sehschärfe-Testungen mit unterschiedlichen Kopfpositionen, weil wenn du das, wenn du nicht das erste Mal so bei mir dabei bist, dann weißt du, dass die Augen mit dem Gleichgewichtssystem eng zusammenarbeiten, auch mit dem Kleinhirn eng zusammenarbeiten, mein Gott, sorry für den Versprecher. Also, dass die Augen sowohl mit dem Gleichgewichtssystem zusammenarbeiten als auch mit dem Kleinhirn. So ein bestes Beispiel ist, wenn du einen Ball fangen möchtest, da müssen deine Augen natürlich erstmal wahrnehmen, wo ist der Ball, was ist es, wenn du es vorher jetzt noch nicht weißt, dass dann Ball geflogen kommt. Du musst die Distanz richtig einschätzen können und daraufhin ja auch eine Reaktion erzeugen. Deine starke Hand hochnehmen, in meinem Fall wär's die rechte, den Ball dann dementsprechend auch fangen, auch die Hand dann dementsprechend schließen, und das muss ja alles dann auch von unterschiedlichen Instanzen koordiniert werden. Und es kann sein, dass es Auffälligkeiten gibt, wenn der Kopf beispielsweise auf der rechten Seite ist, dass die Sehschärfe dann zunimmt oder abnimmt, und das gleiche auch auf der linken Seite. Und dementsprechend ist Punkt 1, das, was die Augen haben oder leisten müssten, erst einmal Sehschärfe. Dann habe ich gerade von Blickverfolgung gesprochen. Also deine Augen verfolgen ja beispielsweise auch, wenn du Auto fährst, Autos, Fußgänger, die über die Straße laufen. Das kann mal mehr, mal weniger koordinativ gut ablaufen. Das merkst du selber nicht. Ich habe das teilweise in Neurotestungen, dass ich richtig sehe, dass die Augen so am Flackern sind und dem Ziel gar nicht gerade folgen können oder nicht gleichmäßig folgen können, sondern dass die Augen so kleine Sprünge machen. Und neben Blickverfolgung ist es auch die Blickstabilisation. Muss auch in der Lage sein, mit deinen Augen einen Gegenstand, einen sich auch bewegenden Gegenstand oder einen Menschen mit deinem Blick zu fixieren und die Augen in einer gewissen Position zu halten. Dann gibt es das sogenannte periphere Sehen. Das ist das, was um dich herum wahrgenommen wird. Du hast ja nur einen gewissen Radius, den du scharf sehen kannst. Wir sind ja jetzt keine Eidechsen. Ich weiß gar nicht, ob Eidechsen überhaupt so gut sehen. Ist mir nur eingefallen, weil die Augen so an der Seite sind. Gehe ich irgendwie vollautomatisch davon aus, dass die ein besseres peripheres Sichtfeld haben. Dabei können die ja gar nicht so gut nach vorne gucken. Ach, wir lassen das. Wir lassen das mit den Eidechsen. Sollen sich Eidechsen-Experten drum kümmern. Auf jeden Fall hast du ja nur einen begrenzten Radius, wo du klar und deutlich sehen kannst. Und der Rest ist wahrnehmbar, aber etwas verschwommener. Aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil du ja auch und dein Gehirn ja auch diesen Sicherheitsfokus anstrebt und halt dementsprechend auch scannen muss, was in deiner Umwelt so passiert. Wenn du den Ball, der auf dich zugeflogen kommt, vielleicht von einer Seite erst siehst, wenn er vor deiner Nasenspitze ist, ist es, glaube ich, etwas zu spät und es macht Ding-Dong und dann brennt ein bisschen die Rübe. Abgesehen davon, ich wollte es eigentlich nicht tun, das immer so überschneidend zu machen, aber es fällt mir gerade einfach schwer, das zu unterdrücken, weil wir gerade an der Stelle sind. Peripheres Sehen an sich kann man trainieren mit peripherem Sehen. Man kann Übungen einbauen in den Bereichen, wo man eher suboptimal unterwegs ist. Peripheres Sehen in den unteren Quadranten, also wenn du dir vorstellst, du hast so ein Rechteck um deinen Kopf- und Schulterbereich drum und die unteren Bereiche dann von diesem Rechteck, wenn da quasi peripheres Sehen aktiviert wird durch diese Hasenohren, die du vielleicht mal schon von mir gehört hast, hier im Podcast oder gesehen hast, Farben etc., aktiviert das nicht nur, trainiert das nicht nur das periphere Sehen in den unteren Quadranten, wovon man jetzt direkt ausgehen würde, sondern schafft auch eine Aktivierung im Parietallappen. Und der Parietallappen macht zum Beispiel auch Sensorik, also wenn du Sensorikdefizite hast, wenn du Verletzungen größtenteils auf einer Körperseite hast, wo man sagt, hey, da müsste man vielleicht mal genauer hinschauen. Hoher Muskeltonus in Armen und Beinen, alles so Aufgaben, die der Parietallappen übernimmt. Und du kannst den Parietallappen aktivieren, indem du periphere Sehnen in den unteren Quadranten machst. Das ist jetzt zum Beispiel dieser Übergang, den ich vorhin meinte, dass es nicht nur um die Skills an sich geht, sondern auch um die Verknüpfungen, die tatsächlich dahinter stecken. Und das wäre an der Stelle so eine. Dann haben wir natürlich die Nah- und Ferndistanz. Also deine Augen müssen in der Lage sein, sowohl nah als auch fern zu sehen. Ich bin kurzsichtig. Ich trage Kontaktlinsen, manchmal auch eine Brille. Fern zu sehen ist jetzt nicht eine meiner High-Performance-Skills. Nah zu sehen dagegen schon. Und ich trainiere natürlich mit meinen Kontaktlinsen. Ich könnte auch ohne die Kontaktlinsen trainieren, aber ich merke, wie instabil ich bin, wenn ich keinen guten visuellen Input bekommen. Ne? Jetzt könnte man sagen, ja, dann trainiere das doch auch auf. Ne? Guter Punkt auf jeden Fall. Und ich habe schon, nennt man das Millidioptrien? Muss ich mal meinen Optiker fragen. Ich habe tatsächlich schon eine leichte Sehverbesserung erzielt mit meinem Neurotraining. Jetzt nicht signifikant, dass ich sagen würde, ey, ich habe 0,25 Dioptrien wieder dazu gewonnen, sondern eher eine kleine Verbesserung, aber da war selbst der Optiker erstaunt, wie ich das gemacht habe. Da wird das natürlich dann so auf unvorhergesehene Dinge geschoben. Ne? Ja, das kann mal vorkommen, dass das dann plötzlich wieder besser wird. Ja, ja, genau, weil das Nervensystem auch plötzlich denkt, komm, wir lassen Lara mal wieder besser sehen. Ich habe es dann auch gelassen zu sagen, dass ich Neuroathletiktraining gemacht habe, weil das manchmal merkst du das bei Leuten, wenn das nicht so, ja, es ist einfach nicht so interessant ist, ne? Musste ich halt auch lernen. Nicht jeder interessiert sich für das Thema in meinem Umfeld und dementsprechend habe ich es dann einfach dabei belassen. Aber es gab, wie gesagt, eine kleine Verbesserung, auf die ich auch sehr stolz bin. Wie gesagt, diese Nah- und Ferndistanzgeschichten, dann auch die Fähigkeit der Augen zu konvergieren und zu divergieren. Also die Konvergenz und Divergenz, das sind auch diese Augenliegestütze, die du kennst, ne? Wenn die Augen zueinander kommen. Und wenn die Augen wieder voneinander entfernt sind, also quasi schielen mit Blickfixierung auf den Stift, auf den Finger, teilweise auch mit der Brockschnur, das ist diese Seilschnur mit den bunten Kugeln. Da kann man tatsächlich flexibel sein, je nachdem, was man da gerade auch zur Hand hat. Blicksprünge sind auch eine Fähigkeit, ich weiß gar nicht, Blickstabilisation, Blickverfolgung, Blicksprünge, ne, jetzt nicht nur nah und fern, sondern auch links und rechts, auch eine Fähigkeit der Augen. Und die Augen sind da echt vielseitig einsetzbar und ein echt krass unterschätztes Mittel an der Bewegungsqualität und teilweise auch an der Schmerzreduktion zu arbeiten. Aber unser Thema ist ja tatsächlich heute die Beinarbeit und dann wollen wir die Brücke dementsprechend auch zur Beinarbeit schlagen und jetzt nicht nur stumpf über das visuelle System sprechen, weil da können wir stundenlang drüber sprechen, wohin, welcher Nerv, bla 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 und wo verarbeitet. Aber wir wollen ja heute so ein bisschen gezielter dann auch den Fokus auf deine Beinarbeit lenken. Und jetzt ist es so, dass du für dich selber ja ein Ziel definierst, wann die Beinarbeit gut ist. Ich habe am Anfang der Folge gesagt, teilweise kann es sein, dass du dich blockiert fühlst in der Hüfte, dass das Knie irgendwie instabil ist, dass das Sprunggelenk wehtut. Also schau mal, was es bei dir persönlich ist. Schau mal, wo du mit den Neurodrills auch feststellen kannst, okay, das hatte einen Mehrwert für mein Nervensystem oder nicht. Ne, dass du nachher überprüfen kannst, ich kann höher kicken, ich kann geschmeidiger kicken, ich kann schmerzfreier kicken und da einfach einen Referenzwert für dich hast, um dann nachher zu überprüfen, ey, das ist ein Drill, der hat für mich funktioniert und den baue ich beispielsweise mit in mein Aufwärmprogramm ein. Und wenn wir uns in erster Linie mal auf das Thema Schmerzen, ne, du hast Schmerzen in der Hüfte oder im Knie, im Sprunggelenk, wir gehen die ganze Beinachse einfach mal durch, du machst einen Kick und du merkst, es zieht richtig rein, es tut weh, ne, es gibt einen Schmerz, das wirst du ja wahrscheinlich sehr gut selber wahrnehmen können und selber auch definieren können, ab wann es für dich ein Schmerz ist. Das merkt man zum Glück immer recht schnell, wenn der Körper einem das Schmerzsignal gibt. Und du merkst, wie gesagt, ey, pff, nee, das tut weh. Du vermeidest die Bewegung vielleicht sogar und kickst nicht so hoch oder nimmst das andere Bein nach vorne in die Ausgangsposition, je nachdem, was es ist. Können wir über die Augen einen Impact schaffen? Ja, sonst würde die Folge nicht so heißen. Aber wie können wir das an der Stelle jetzt beispielsweise machen? Und die von mir gerade genannten Augenliegestütz, Pencil Push-Ups, wären eine Möglichkeit. Und warum sie eine Möglichkeit sind, das sage ich dir jetzt, bevor wir die Übung einmal gemeinsam durchgehen. Wie gesagt, die Augen müssen in der Lage sein, diese Konvergenz und Divergenz zu machen, also zueinander zu finden und wieder voneinander wegzukommen. Deine Augen sind muskulär geführt. Das heißt, es gibt verschiedene Muskeln, die dafür sorgen, dass dein Auge nach innen, nach unten, nach oben, nach links, nach rechts, nach diagonal oben und ne, diagonal unten gezogen wird. Das wird ja muskulär geführt. An den Muskeln sind dann dementsprechend auch Nerven dran. Und die Hirnnerven 3 und 4 sind für diese Konvergenz und Divergenz verantwortlich. Also die ziehen das Auge quasi nach innen und nach innen unten. Und diese Augenliegestütze machen ja genau das. Die ziehen, wenn du mit deinem Daumen jetzt beispielsweise, du stellst dich hin, streckst eine Hand nach vorne aus, schaust auf deinen Daumen und führst deine Daumenspitze oder Fingerspitze, ist völlig egal, einmal zur Nasenspitze oder zur Brücke deiner Nase. Hast du entweder Hirnnerv Nummer 3 oder Hirnnerv Nummer 4. Man wird jetzt sagen, hey, da ist also noch so ein kleiner Unterschied. Und ist das nicht völlig egal, ob ich zu meiner Nasenspitze oder zur Brücke meiner Nase gehe? Vertrau mir, ist es nicht. Nur weil da ein paar Millimeter zwischenliegen, heißt es nicht, dass das keine Auswirkung haben kann. Es gibt Athleten, die auf die Augenliegestütze zur Brücke der Nase viel besser reagieren als auf die Augenliegestütze zur Nasenspitze. Deswegen musst du für dich gleich beide einmal testen. Du hast jetzt deinen Finger oder deinen Daumen nach vorne ausgestreckt. Ich mache das häufig mit diesem Vision Stick, wo Buchstaben drauf sind, ist aber an der Stelle nicht zwangsläufig nötig. Streckst den Arm nach vorne aus, fokussierst die Fingerspitze und machst mal 10 Augenliegestütz zur Nasenspitze. Fangen wir damit an. Und testest danach die Bewegung deiner Hüfte, deines Knies, deines Sprunggelenks nochmal und guckst, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Und bevor du diesen Drill machst, machst du ein paar Kicks, ne, um auch so den Aufwärmeffekt mal beiseite zu schieben. Weil das ist nämlich auch eine Sache, die kommt sehr häufig. Ja, ich bin jetzt warm. Du machst, bevor du den Neurodrill zur Nasenspitze machst, mal 15, 20, 30, je nachdem, wie viele du brauchst, Kicks, um warm zu sein. Oder wärmst dich auch meinetwegen gerne vorher auf. Machst dann die Neuroübung und testest die Bewegung dann für ein paar Mal nochmal. Muss nicht nochmal 10, 15 Mal sein, so 3, 4 Mal und guckst mal, ist die Bewegung schmerzfreier, ja oder nein. Und das wiederholst du dann nochmal mit Augenliegestütz zur Brücke deiner Nase. 10 Augenliegestütz zur Brücke deiner Nase und dann geht es auch wieder darum, die Zielbewegung zu testen und zu gucken, ist die Zielbewegung schmerzfrei. Jetzt kommt der Punkt, der so ein bisschen im Bereich Wissen, was heißt ein bisschen, der im Bereich Wissen die Spreu vom Weizen trennt, weil ich sehe häufig auch einen Trainerkollegen, no judgment an der Stelle, ich werde keinen Namen nennen, der Augenliegestütz für alles benutzt. Alles. Und ich denke mir, ja, Augenliegestütze sind eine coole Übung, sehr effektiv in einem gewissen Kontext, aber nicht für alles. Und ich werde dir jetzt erklären, wofür diese Augenliegestütze gut sind und was du damit vielleicht sonst noch oder wovon du sonst noch in dem Bereich profitieren kannst. Ich habe dir gerade gesagt, deine Augen sind muskulär geführt und die Augenmuskeln, die dein Auge in diese Konvergenz und Divergenz quasi ziehen, habe ich auch gesagt, sind Hirnnerv 3 und 4. Hirnnerv 3 und 4 liegen in deinem Mittelhirn, in deinem Old Brain, in deiner alten Hirnstruktur, Klammer auf, in deinem Unterbewusstsein, Klammer zu. Und dein Mittelhirn ist ein Teil deines Hirnstamms, nämlich der obere Teil deines Hirnstamms. Darunter ist die Pons, die wird auch als Brücke bezeichnet, weil sie zwischen Mittelhirn und dem letzten Bereich der Medulla oblongata liegt. Und dein Mittelhirn hat oder steuert die Hirnnerven 3 und 4, die unter anderem deine Augen nach innen und innen unten ziehen. Und dein Mittelhirn hat für dein Nervensystem ja auch gewisse Aufgaben. Darunter gehört zum einen die Schmerzreduktion. Und warum das so ist, ist die Tatsache, dass in diesem Bereich des Mittelhirns das sogenannte periaqueduktale Grau liegt. Ein absoluter Zungenbrecher, aber ich habe mir in den letzten Monaten und Jahren, wo ich dieses Wort ausgesprochen habe auf Seminaren oder sonst wo, echt angeeignet, dass das hier wie so eine Selbstverständlichkeit wird. Nochmal langsam, es ist das periaqueduktale Grau. Kannst du auch gerne nachgoogeln oder nach Studien suchen, wie auch immer. Periaqueduktales Grau liegt im Mittelhirn, ist verantwortlich für die Schmerzreduktion. Das heißt, wir schaffen Aktivierung in einem Bereich, der für Schmerzreduktion verantwortlich ist, durch unsere Augen. Und alleine die Tatsache ist schon super cool. Find ich schon mega, ne? Ist schon so ein Argument, wo ich eigentlich sagen würde, warum muss ich Neuroathletiktraining eigentlich noch erklären, wenn man solche Dinge hier gesagt bekommt oder vielleicht sogar schon weiß und sie irgendwo anders gesagt bekommt. Einfach richtig cool. Also gibt es eigentlich gar nichts Besseres. Also doch schon, ne? Also man muss das irgendwann schon in Bewegung ummünzen, ne? Weil es geht am Ende des Tages darum, Bewegung besser zu machen. Aber alleine diese Tatsache, dass das geht über die Augen, ist doch total faszinierend. Ich verstehe nicht, warum manche gar nicht so fasziniert sind wie ich. Aber ich finde das einfach cool. Und durch dieses periaqueduktale Grau, wie gesagt, kannst du die Schmerzreduktion ankurbeln bzw. dafür sorgen, dass dein Nervensystem in der Bewegung weniger Schmerzen hat. Wenn es nicht gerade, und das ist vielleicht sogar nochmal wichtig zu erwähnen, eine akute Verletzung ist, wenn du dir jetzt irgendwie eine Sehne gerissen hast in der Hüfte, dann helfen dir auch Augenliegestütz nichts, ne? Also das sollte an der Stelle dann auch klar sein. Eine weitere Funktion, die das Mittelhirn aber auch hat, ist die Aktivierung von Flexoren, also von Beugemuskeln. Hüftbeuger, Bizeps, ob du Crunches machst, ne, völlig egal, dein Mittelhirn aktiviert Beugemuskeln. Und wenn du jetzt selber merkst, ey, ich habe total Probleme dabei, mit meinem Hüftbeuger zu arbeiten, bin blockiert, habe sogar vielleicht Schmerzen und bin blockiert, ne, so alles einmal mitgenommen, könnten die Augenliegestütze auch eine neuronale Unterstützung sein, um einen besseren Impact zu schaffen, optimaleren Input zu gewährleisten und daraufhin quasi deine Hüftbeweglichkeit, Hüftschmerzen zu regulieren. Naja, auch wieder so eine Sache, wenn wir jetzt von dem Thema Schmerz weggehen und sagen, okay, ich habe vielleicht keine Schmerzen, aber ich bin in meiner Beugung eingeschränkt. Ne, wenn ich das Bein hochnehme oder die Hüfte auf 90 Grad nehme, merke ich so, boah, auf der einen Seite bin ich da viel schwächer. Mir fällt es viel leichter auf der einen Seite, beziehungsweise viel schwerer auf der anderen Seite. Könnten die Augenliegestütze an der Stelle auch eine Hilfe und eine Unterstützung sein, diese Bereiche dementsprechend aufzutrainieren? Vom Mittelhirn gehen wir jetzt eine Etage weiter nach unten zu deiner Pons. Und ich habe gerade gesagt, die Pons ist quasi deine Brücke, beziehungsweise die wird auch als die Brücke bezeichnet, weil sie halt diese Verbindung zwischen Mittelhirn und Medulla oblongata macht. Und deine Pons kannst du tatsächlich über Hirnnerv Nummer 6, das ist der Nervus abducens, kannst du die Pons ebenfalls aktivieren, wenn du weißt, welche Aufgabe die Pons quasi hat, beziehungsweise was du damit bezwecken möchtest. Wie gesagt, der Nervus abducens, wie der Name vielleicht schon verrät, ne, abducens, Abduktion, Abspreizen, Außen, ne, könnte man vielleicht auch selber drauf kommen, ist dieser Hirnnerv dafür verantwortlich, das Auge nach außen zu ziehen. Und im Gegensatz zu deinem Mittelhirn hat die Pons die Aufgabe, eher Extensoren zu aktivieren, also eher Streckermuskeln. Das heißt, du bist zum Beispiel mit deiner Hüfte in einer gewissen Position und musst die Hüfte strecken oder musst das Knie maximal strecken und schaffst es vielleicht aufgrund von einer alten Knieverletzung nicht mehr, das Knie ganz durchzustrecken. Wäre die Aktivierung der Pons eine mögliche Herangehensweise? Nochmal die Klammer auf, die du für dich selber individuell testen musst. 723.000 Ausrufezeichen, Klammer zu. Und das kannst du jetzt auch wieder mit dem Stift machen. Das kannst du mit einem Finger machen, ne, was auch immer. Stellt sich wieder aufrecht hin. Arm nach vorne ausstrecken, Fokus auf die Fingerspitze und dann einmal den Finger von links nach rechts bewegen, sodass du quasi einmal das linke Auge nach außen ziehst und dann das rechte Auge. Für alle aufmerksamen Hörer unter euch, natürlich wird das Auge auch einmal wieder nach innen gezogen. Ne, wenn ich es einmal nach außen ziehe, ist ein, also wenn ich jetzt quasi meinen linken Arm nach vorne ausstrecke, ich führe den linken Finger auf die linke Seite, ziehe quasi das linke Auge nach außen. Es ist ja zwangsläufig so, dass das rechte Auge nach innen geht. Ihr könnt das natürlich auch einseitig machen, ne, auf der Seite des Problems, sage ich jetzt einfach mal. Ihr habt jetzt links ein Streckerproblem, in der Hüfte, im Knie oder im Sprunggelenk, haltet euch das rechte Auge zu und folgt nur mit dem linken Finger oder folgt nur mit dem linken Auge, dem linken Finger auf die linke Seite. Mein Gott, könnt ihr natürlich auch machen. Es ist aber auch kein Hals- und Beinbruch, wenn ihr es mit beiden Augen macht, weil am Ende ist auch immer das Ziel, dass beide Augen in die Bewegung und in den Drill integriert werden. Ne, dass wieder beide Kameras gleich gut laufen im besten Fall, aber ne, wie gesagt, dass beide Kameras auch wieder integriert sind quasi. Und dann gehst du wieder in die Zielbewegung rein. Also immer vorher so ein paar Wiederholungen machen, den Aufwärmeffekt runterschrauben, den Neurodrill machen und dann an der Stelle wieder testen und sagen, hatte das einen Impact für mich, ja oder nein. Jetzt kann man natürlich in diesen alten Hirnstrukturen rumwursteln, ne, was häufig auch zum Ziel führt, weil die meisten sehr gut darauf anspringen. Es kann aber auch sein, dass man mit den Augen eher in Richtung Kortexbereiche denken muss, ne, dass man eher so Richtung Okzipitallappen denken muss, der visuelle Informationen verarbeitet, Farben, Formen, dass man Richtung Parietallappen denken muss, ne? Dann diese Bahn, die ich angesprochen habe, wo ist das Objekt, was ist es genau, das muss ja alles dann im Bereich des New Brains wieder analysiert werden. Aber ich denke, als Input erst einmal für diese Folge reicht das aus. Wir können uns gerne im Laufe der Zeit nochmal mit den Cortex-Bereichen beschäftigen und können nochmal gucken, okay, wie kann ich denn jetzt an den Okzipitallappen oder Parietallappen, welche Indizien sprechen dann dafür, dass ich gut darauf anspringe. Ne, wie gesagt, beim Parietallappen zum Beispiel hoher Muskeltonus in Armen und Beinen oder Sensorikdefizite, wenn man irgendwo aufgrund von einer OP oder einer OP-Narbe nichts mehr spürt in einem gewissen Bereich, wäre es hilfreich. Und da können wir aber in einer getrennten Folge nochmal gezielter drauf eingehen. Ich habe mich jetzt hier erstmal dafür entschieden, in diesem Old Brain Teil zu bleiben, dir die Augenliegestütze nochmal nahe zu bringen, dir in dem Bereich Schmerzreduktion, Beugung, Streckung ein paar Impacts zu geben, zu sagen, wie kann ich das Mittelhirn aktivieren für Schmerzreduktion und Beugung und wie kann ich die Pons aktivieren durch meine Augen, durch den Hirnnerv 6, wie gesagt, den Nervus abducens, um nochmal mehr Streckung vielleicht für mich rauszuholen. Genau, so viel dazu. Ich mache einen Haken an die Folge, verspreche dir, dass wir auf die Cortex-Bereiche nochmal genauer eingehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird den Rahmen einfach sprengen. Und wir sind jetzt schon fast bei einer halben Stunde. Und um das erstmal umzusetzen und Verständnis dafür zu entwickeln, wieso die Augen einen Einfluss auf deine Beinarbeit haben, ist mir, denke ich, im ersten Schritt auf jeden Fall schon mal gelungen. Wir greifen das Thema aber auf jeden Fall nochmal auf. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Probier das mal aus. Lass mich mal wissen, welche Ergebnisse dabei rumkommen. Das ist immer cool zu sehen, wenn Athleten wirklich in die Umsetzung gehen, die Drills machen und dann so denken, wie soll jetzt eine Augenübung mich da und da besser machen und auf einmal, zack, ne, ist die Beweglichkeit da. Es ist funktionelle Neurologie und je nachdem, welches Nervensystem diesen Impact braucht, kann es echt einen Unterschied machen. In diesem Sinne, stay strong, geh an die Umsetzung, komm ins Tun, denk an meinen Coach-Talk, ne, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Leute, die nur die Podcast-Folge hören und Leute, die sich den Impact daraus nehmen. Und dann hören wir uns in einer Woche. Mach's gut, bleib nervenstark und bis dann.